Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben heute Nachmittag das Thema vorgesehen: alternative Heilmethoden im Licht der Bibel. Und dazu wollen wir anhand der Bibel einige Hintergründe und Grundlagen erarbeiten. Hier geht es ja um einen Konflikt zwischen Schulmedizin, das ist die übliche Medizin, wie wir sie traditionell seit einigen Jahrhunderten in Europa kennen, aufgebaut auf der modernen naturwissenschaftlichen Forschung. Und andererseits geht es dann bei den alternativen Heilmethoden um Methoden, die auf esoterischen und okkulten Lehren aufbauen. Und da müssen wir uns natürlich zuerst mal fragen, woher nehmen wir überhaupt eine Berechtigung, schulmedizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Wo liegen da die Grundlagen? Nun, wir haben in diesen Tagen bereits einige Vorarbeit geleistet. Wir haben gesehen, dass die Bibel uns eigentlich aufruft zur Forschung, Psalm 111, die großen die Taten des Herrn, sie werden erforscht von allen denen, die Lust an ihnen haben. Und wir haben ja bereits gesehen, dass in der Reformation, als die modernen Naturwissenschaften so richtig aufkamen, dass die Reformatoren selbst die Wissenschaftler ermutigt haben zu ihrer Arbeit, und zwar als eine Arbeit, die Gottes Herrlichkeit sucht in seinen Werken. Also man wollte die Natur erforschen als Gottes Werk und wollte in der Natur Gesetzmäßigkeiten und Planmäßigkeiten entdecken, die eben von Gottes Herrlichkeit, Größe und Weisheit zeugen. Wenn wir zusammen aufschlagen in Hebräer 1, dann sehen wir da wichtige Belehrungen über das Wesen der Schöpfung Gottes. In Hebräer 1, Vers 1 steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Und jetzt kommt's. Durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht, sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Hier werden sieben Herrlichkeiten des Herrn Jesus vorgestellt, und ein davon ist, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das heißt also, der Herr Jesus ist der Schöpfer der Welt. Und zweitens, eine weitere Herrlichkeit, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Hier wird vorgestellt, dass der Herr Jesus nicht nur der Schöpfer ist, sondern auch der Erhalter der Welt. Die große Frage, was hält die Welt im Innersten zusammen, können wir beantworten. Das ist der Herr Jesus. Natürlich könnte jemand argumentieren, nein, es gibt die Gravitationskraft, die die Masse zusammenhält, es gibt die Kräfte der Atome, die alles zusammenhalten. Nein, das ist nicht die Ursache, sondern wir müssen sagen, der Herr Jesus hält durch diese Kräfte die ganze Welt zusammen. Und so lernen wir also aus der Bibel, Gott ist nicht nur der Schöpfer der Welt, er hat nicht nur im Anfang alles ins Dasein gerufen, sondern er erhält die ganze Welt, die ganze Zeit hindurch und ist also so aktiv in der Schöpfung tätig. Wir können das noch ergänzen mit Kolosser 1. Da wird der Jesus auch vorgestellt als der Schöpfer, Kolosser 1, Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Also Vers 16 sagt wieder, der Herr Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Und Vers 17 erklärt, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das ist der Herr Jesus, der Erhalter aller Dinge. Und das gibt nun uns eine Grundlage, um die Natur so zu sehen, als etwas, in dem wir etwas von Gottes Wesen sehen. Gott ist der Unwandelbare, der derselbe ist, Hebräer 13, gestern, heute und in Ewigkeit. Und darum können wir davon ausgehen, dass in der Natur eine Konstanz da ist, eine Uniformität, dass also Dinge, die in der Natur heute gelten, dass die auch schon früher gegolten haben und dass Dinge, die heute gelten, auch morgen noch Gültigkeit haben werden. Und das ist gerade eine ganz wichtige Grundlage für wissenschaftliche Forschung, dass man davon ausgehen kann, dass es da eine Konstanz gibt, nicht ein wildes Hin und Her. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir an einen einzigen Gott glauben. Da ist nicht damit zu rechnen, wie bei den alten Griechen, die an viele Götter glaubten. Ein Gott macht mutwillig dort so etwas und ein anderer Gott an einem anderen Ort, der handelt mutwillig ganz anders. Sondern es gibt in der ganzen Schöpfung eine Konstanz. Und deshalb hat man eben in der modernen Naturwissenschaft, in der Zeit der Reformation, hat man versucht, Gesetzmäßigkeiten zu entdecken in der Natur. Und davon spricht das Wort Gottes auch ausdrücklich. Schlagen wir mal auf in Hiob 38. Hiob 38, Vers 33. Gott spricht zu Hiob und sagt, kennst du die Gesetze des Himmels? Oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Also Gott selber spricht über die Gesetze, die im Weltall gelten, in der Schöpfung gelten. Und das zeigt uns also, es ist mit einer Konstanz, mit einer Beständigkeit zu rechnen. Natürlich, die Bibel spricht auch über Wunder. Aber Wunder sind eben Dinge, die nicht ständig geschehen, sondern in absoluten Ausnahmesituationen. Wunder sind eben etwas, was nicht ständig geschieht, und darum ist es ein Wunder. Und so können wir sagen, grundsätzlich können wir in der Natur von einer Beständigkeit und Gesetzmäßigkeit ausgehen, aber weil Gott Gott ist, kann er in ganz bestimmten Situationen auch einmal anders handeln. Und so sind Wunder überhaupt nicht im Widerspruch zur wissenschaftlichen Forschung. Nun, eben ausgehend von dieser modernen Wissenschaft, die ganz stark am Anfang durch den christlichen Glauben und durch die Belehrung der Bibel geprägt war, ist dann eben auch die moderne Medizin entstanden. Und man hat versucht, eben Gesetzmäßigkeiten zu entdecken im Zusammenhang mit der Entstehung von Krankheiten und auch der Bekämpfung von Krankheiten. Und wir finden ja in der Bibel einen Arzt, der auch auf dieser Grundlage gearbeitet hatte, und das war Lukas. Er wird genannt in Kolosser 4, das kurz aufschlagen. Kolosser 4, Vers 14. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Übrigens nicht der berühmte Arzt, sondern der geliebte Arzt. Er war Arzt und er war treu in seiner Arbeit und darum konnte der Herr ihn auch als Mitarbeiter des Apostels Paulus benutzen und eben auch sogar als Werkzeug, um die Bibel zu schreiben. Er hat das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte verfasst und war also als Arzt auch Begleiter des Apostels Paulus. Und Paulus hat ihn also geschätzt als treuen Christen, nicht bewundert als den großen, berühmten Arzt, sondern der geliebte Arzt, der eben treu war in seiner Arbeit. Nun, es ist nur Lukas, der unter den Evangelisten das Gleichnis des Herrn Jesus von dem barmherzigen Samariter berichtet. Und da möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, in Lukas 10, wie der Samariter im Gleichnis den Verletzten behandelt hat. Lukas 10, Vers 33. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Das hatte natürlich für Lukas eine ganz besondere Bedeutung, dieses Gleichnis. Und darum hat er das berichtet, während die anderen Evangelisten es gar nicht erwähnen. Und was vielleicht noch hier von Bedeutung ist, Öl und Wein gehörten eigentlich zu den wichtigsten Medikamenten der antiken Medizin. Wein zur Desinfektion, eben zum Abtöten von Bakterien. Und Öl hat ganz verschiedene Wirkungsweisen, die eben für einen Heilungsprozess förderlich sind. Und dann haben wir auch die Wundbehandlung hier. Er verband seine Wunden. Und dann auch die Umsorgung des Kranken, dass er da abtransportiert wird und an einen Ort gebracht wird, wo er ruhen kann und wo man für den Heilungsprozess durch Sorge um den Verletzten beigetragen hat. Wir haben noch ein Beispiel im Neuen Testament von einem medizinischen Ratschlag. Das ist 2. Timotheus, 1. Timotheus 5. Da schreibt der Apostel Paulus, der ja oft über lange Zeit mit Lukas zusammengearbeitet hat. Und da steht in Vers 23, 1. Timotheus 5, Vers 23, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Es war in der damaligen Zeit im Römischen Reich üblich, dass man beim normalen Wassertrinken ein wenig Wein hinzufügte. Es war übrigens in der alten Welt unüblich, Wein quasi unverdünnt zu trinken, wie das heute praktiziert wird, sondern es war immer verdünnt. Und man hat das hinzugetan, um eben das Wasser, das bakteriell verseucht sein konnte, etwas zu desinfizieren. Und nun, Timotheus hatte eine Überzeugung, dass er überhaupt keinen Wein trinken wollte. Und so sagt der Apostel Paulus ganz wörtlich im Griechischen, sei nicht länger ein Wassertrinker. Also trinke nicht nur Wasser, wörtlich, sei nicht länger nur ein Wassertrinker, sondern gebrauche ein wenig Wein. Das heißt, weil er an sich schon so Probleme hatte mit Magen und Unwohlsein immer wieder, da sollte er eben doch ein bisschen Wein nehmen, um das Trinkwasser zu desinfizieren, um weitere Infektionen zu verhindern. Und dann haben wir noch eine interessante Stelle im Neuen Testament, die auch absolut auf der, kann man sagen, auf der Ebene der Schulmedizin geht. Das ist Jakobus 5. In Jakobus 5 heißt es in Vers 14, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt den einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Also hier wird über das Problem der Krankheit gesprochen und die Krankheit kann verschiedene Ursachen haben. Es kann zum Beispiel in gewissen Fällen auch mit Sünde im Leben zu tun haben. Davon lesen wir in 1. Korinther 11, wo der Apostel Paulus sagt, deswegen sind viele unter euch schwach und krank, ein Gutteil entschlafen, weil sie das Abendmahl regelmäßig in unwürdiger Weise nahmen. Also da hatte der Herr durch Zucht eingegriffen. Und nun sagt Jakobus, ist jemand krank, so rufe er die Ältesten. Das sind eigentlich die Seelsorger in der Gemeinde, der Versammlung, die eine Person am besten kennen sollten. Also es geht hier nicht um irgendeinen Bruder auf der Durchreise, der so einen besonderen Glauben hat oder so, zu rufen. Nein, die Ältesten der Versammlung, die Person gut kennen. Und auch wissen, wie steht es geistlich um ihn? Ist da vielleicht ein Grund vorhanden, dass der Herr eben durch Zucht eben eingreifen musste? Und dann wird gesagt, die sollen oder mögen mit ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Nun ist es so, im Griechischen des Neuen Testaments gibt es zwei Wörter für salben. Das eine Wort bedeutet rituell salben. So wie man zum Beispiel einen König salbt oder wie der hohe Priester gesalbt wurde. Das ist ein spezielles Wort für Salben. Und dann gibt es das medizinische Salben. Und wenn man so die Testfrage stellen würde, welches Wort steht hier? Im Allgemeinen würden die meisten Gläubigen sagen, ja natürlich das rituelle Salben. Nein, es ist effektiv das medizinische Salben. Also die hier wird von dem Gebet gesprochen für den Kranken und von dem Öl. Und wir wissen jetzt, das ist eines der wichtigsten Medikamente der alten Medizin gewesen, nebst dem Wein. Also das sollen sie anwenden im Namen des Herrn. Und da sehen wir auch wieder einen ganz wichtigen Grundsatz. Wir haben also biblische Grundlagen, die zeigen, dass wir eine Medizin, die den naturgesetzlichen Bedingungen entsprechen, dass wir die als Gläubige nehmen dürfen. Aber unser Vertrauen soll eben nicht sein in diese Dinge allein, sondern in den Herrn, der diese Dinge benutzen kann, um uns wohlzutun, um uns Heilung zu schenken. Ich erinnere nochmals, ich habe gesagt, wenn man fragt, wer hält die Welt zusammen? Oder was hält die Welt zusammen? Dann würden manche sagen, ja, die Naturgesetze, Gravitationskraft oder die Gesetze in der atomaren Welt. Nein, sondern der Herr braucht diese Gesetzmäßigkeiten, um die Welt zusammenzuhalten. Und so ist es auch, nicht die Medikamente an sich sind das Heilmittel, sondern Gott benutzt diese Mittel, entsprechende Gesetzmäßigkeiten, die er in die Natur hineingelegt hat und durch die er die ganze Welt erhält, uns zum Guten. Und also, sehr schön, mögen ihn salben im Namen des Herrn. Es gibt uns auch eine wichtige Grundlage, wie wir unsere Medikamente, wenn es nötig ist, nehmen sollen. Nicht einfach so als etwas neben dem Glauben. Ja, wir haben einerseits den Glauben und das Gebet und dann haben wir auch noch die Medikamente. Das wäre eine Zweigleisigkeit. Das würde einer Gespaltenheit entsprechen, wie einem Sonntagschristentum und dann einem Werktagsleben. Nein, der Herr will der Mittelpunkt unserem Leben sein, nicht nur am Tag des Herrn, wenn wir in Zusammenkünften gehen oder am meisten Zeit haben für die Zusammenkünfte, sondern auch am Montag, am Dienstag und so weiter. Und genauso, wenn wir Medizin verwenden, es soll im Namen des Herrn verbunden mit Gebet und Glauben geschehen. Wir haben dann aber noch Vers 16 gehabt, bekennt den einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Hier wird nun ganz direkt die Möglichkeit angesprochen, dass Krankheit mit Sünde zusammenhängen kann. Und darum wird hier gesagt, sogar wenn keine Ältesten da wären, können Gläubige doch aneinander Seelsorge tun und bekennt den einander eure Vergehungen. Und so können Dinge im Leben eines Gläubigen geordnet werden. Es kann dafür gebetet werden und der Herr hört auf das inbrünstige Gebet eines Gerechten. Zur Verwendung von Medikamenten auf der Basis der Schulmedizin möchte ich noch eine Stelle erwähnen in Jesaja 38. Dort haben wir Hiskias Krankheit. Er war ja todkrank. Und das war für ihn so schrecklich, dass er jetzt sterben sollte. Und er hat geweint und hat zum Herrn gerufen. Und der Herr hat schließlich geantwortet und hat sein Leben um viele Jahre verlängert. Und da lesen wir in Jesaja 38, Vers 9, Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Da erzählt er, wie er da zum Herrn gerufen hat und wie der Herr gehört hat. Aber schauen wir jetzt noch dazu, Vers 21. Und Jesaja sagte, dass man einen Feigenkuchen als Pflaster nehmen und ihn auf das Geschwür legen solle, damit er genese. Und Hiskia sprach, welches ist das Zeichen, dass ich in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Also sogar der Prophet Jesaja benutzt die Heilwirkung von Feigen als eben einen Umschlag, eine Auflage auf das Geschwür, das der König hatte und das eben so, aber verbunden mit dem Gebet zur Heilung beitragen durfte. Nun wollen wir uns die Frage stellen, woher kommen denn die Grundlagen der alternativen Heilmethoden? Wo liegt da die gedankliche Grundlage? Wir haben jetzt gewisse wesentliche, grundsätzliche gedankliche Grundlagen aus der Bibel genommen, um eine Schulmedizin zu begründen. Und da muss ich vielleicht mal erklären, was das Wort Okkult heißt. Okkult, lateinisch, occultus, bedeutet verborgen und ist die Lehre von verborgenen Kräften. Und der Begriff esoterisch oder esoterik ist ein griechisches Wort und heißt eigentlich dasselbe. Also esoterik bedeutet etwas, das nur Eingeweihte kennen. Nur ein eingeweihter Zirkel kennt das. Und da geht es also auch um den Gedanken, es sind verborgene, nur für eingeweihte Kräfte, die da am Wirken sind. Woher kommt das? Nun, wir haben in Römer 1 eine eindrückliche Beschreibung, wie die Menschen mit dem Turmbau von Babel sich von Gott, dem Schöpfer, abgewandt haben. Ich war in 1. Mose 11, als dieser Turm von Babel gebaut worden war, unter der Leitung von Nimrod. Das war der erste Herrscher von Babel. Er wird in 1. Mose 10 erwähnt. Da müssen wir wissen, der Name Nimrod bedeutet, lasst uns rebellieren. Nimrod, lasst uns rebellieren. Das Ganze war eine Rebellion gegen den wahren Gott und hing direkt zusammen mit Abgötterei. Ich werde das gleich noch zeigen. Aber schlagen wir jetzt zuerst auf Römer 1, Vers 18. Da wird gezeigt, wie die Menschen ab Babel sich von Gott abgewendet haben. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt, oder man kann übersetzen, ausgetauscht in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Nun, hier wird gezeigt, die Völker, die Heidenvölker ab dem Turmbau von Babel, die wussten zwar, dass Gott der Schöpfer existiert, aber sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Das hat begonnen mit dieser Rebellion von Nimrod. Sie wollten sich auflehnen gegen Gottes Herrschaft und da begannen sie, die Natur zu verehren, die Schöpfung, anstatt den Schöpfer. Und sie haben an Gottes Stelle Götter gestellt, dargestellt als verwesliche Menschen oder Vögel, Vögelgestalten oder Reptiliengestalten, Schlangen, Drachen und was auch immer, und haben also so die Natur verehrt anstatt den Schöpfer. Das hat so begonnen mit der Zeit, die der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 17 nennt, die Zeiten der Unwissenheit. In Jesaja 47,12 lesen wir, dass Babel von Jugend an Magie getrieben hatte. Und die Jugend Babels war eben 1. Mose 11, Turmbau von Babel. Dort begann das Ganze mit Magie und eben Verehrung der Natur anstatt der Verehrung Gottes. Und dieser Turm war eben nicht ein Aussichtsturm, sondern eine Zikkurat. Solche Türme hat man im Zweistromland an vielen anderen Orten noch ausgegraben, die später als Abbilder des ersten Turmes von Babel gemacht wurden. Das sind Stufentürme, die waren da, um Götter oben auf der obersten Etage anzubeten. In Ur, in Chaldea, hat man ja diesen Stufenturm zur Zeit von Abraham ausgegraben. Der war für den Mondgott bestimmt. Also man hat den Mond angebetet, verehrt, ein Stück der Natur, anstatt den Schöpfer. Und so können wir sagen, haben eigentlich alle Religionen der Menschen in dieser Welt einen gemeinsamen Ursprung. Das war die Rebellion in Babel. Und das Erstaunliche ist, wenn man alle Religionen der Welt vergleicht, ob das jetzt Hinduismus ist, Buddhismus, Taoismus oder Stammesreligionen in Afrika oder bei den Indianern, überall finden wir die gleichen Grundlehren. Weltweit. Das ist doch erstaunlich. Und man kann sich fragen, woher kommt das, diese Einheit der Grundlehren? Nun, das geht eben zurück auf diesen gemeinsamen Ursprung in Babel. Und natürlich auch darauf zurück, dass da ein Geist dahinter steht, der in 2. Korinther 4, Vers 4 genannt wird, der Gott dieser Welt, der den Sinn der Ungläubigen verblendet. Eine erstaunliche Einheit. Also, all diese Götter werden verehrt als Kräfte in der Natur. Sie sind Teil der Natur. Und da haben wir einen grundsätzlichen Unterschied zur Lehre der Bibel. Und zwar beginnt das mit dem ersten Bibelvers. Das müssen wir uns gut merken. 1. Mose 1, Vers 1. Schon der erste Vers bricht mit allen Religionen der Welt. Mit allen esoterischen Lehren der Welt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Auf der Volksschule haben wir gelernt, hier in diesem Satz, was ist das Subjekt? Das ist einfach. Im Anfang schuf Gott. Gott ist der Handelnde im Satz. Was ist das Objekt im Akkusativ? Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist die Natur. Also, im ersten Vers der Bibel wird Gott ganz klar von der Natur unterschieden. So wie wir unterscheiden zwischen Subjekt und Objekt. Und diese Unterscheidung kann jeder Mensch machen. Außer Diebe. Die können nicht unterscheiden zwischen mein und dein. Aber auch nur für kurze Zeit, ja? Wenn dann ein Mitdieb ihnen das wieder, das auch wegnimmt, dann sind sie dann empört. Ja. Also, ganz grundsätzlich, Gott ist nicht Teil der Natur, sondern Gott war da von Ewigkeit her, aber die Natur ist sein Werk. Aber in all diesen Religionen der Welt sehen wir das Göttliche, die Götter, die Geister oder Seelen, die verehrt werden, die sind immer Teil der Natur. Die werden immer gesehen als Kräfte im Kosmos, in der Natur. Und damit wird die Natur eben verehrt, vergöttert, anstatt Gott, der Schöpfer. Und das hat eben dazu geführt, dass in all diesen Religionen und in allen esoterischen und okkulten Richtungen die gleichen Grundlehren zu finden sind. Die erste Lehre nennen wir die Makrokosmoslehre. Den Ausdruck muss man sich merken. Das bedeutet also Folgendes. Es wird immer betont, die ganze Welt ist eine Einheit. Alles ist eins. Und wir als einzelne Menschen gehören mit zu dieser Einheit. Alles ist eins. Und wird eben durchflossen von einer göttlichen Energie. Von einer göttlichen Kraft. Und je nach Religion wird dann ein anderer Name gegeben. In China, im Taoismus, spricht man von Qi. Das ist die göttliche Lebensenergie, der Lebensfluss, die Lebenskraft. Bei den Hindus nennt man das Prana. Das ist einfach eine andere Sprache, aber es meint genau gleich das Gleiche. Eine Energie, die alles durchfließt. Und eben alles zusammenhält als eine Einheit. Und nun sagt man in der Makrokosmoslehre, diese Einheit, die hat ständig in sich Widerspiegelungen. Zum Beispiel die Sternbilder des Tierkreises und 5 Planeten, die Sonne und der Mond, die kann man bezeichnen als ein Makrokosmos. Und der Mensch ist ein Mikrokosmos. Und so kann man in dem Makrokosmos, kann man eigentlich sagen, ist der Mensch eine Abbildung, eine Spiegelung. Und deshalb könne man im Verlauf, in der Konstellation der Sternbilder und der Planeten, der Sonne und des Mondes, könne man den Charakter und die Zukunft des Menschen herauslesen. Aber, jetzt wird nun gesagt, das ist nicht nur da, dass es ein Makro- und ein Mikrokosmos gibt. Der Mensch selbst ist auch wieder ein Makrokosmos. Und der wird wieder abgespiegelt, zum Beispiel auf der Hand. Die Handfläche ist ein Mikrokosmos. Und deshalb könne man, wenn man wisse wie, anhand der Linien, der Handlinien, die Zukunft und das Schicksal des Menschen, des einzelnen Menschen bestimmen. Oder auch die Fußfläche sei ein Mikrokosmos, der den ganzen Menschen abbilde. Und so könnte man auf der Fußfläche, könnte man eigentlich den ganzen menschlichen Körper abbilden. Oben wäre dann die Region vom Kopf her bis nach unten. Und dann könnte man an bestimmten Stellen, die eben der Spiegelung entsprechen, könnte man reiben. Und dann könnte man ganz bestimmte Organe beeinflussen. Also wenn man im Mittelbereich reiben würde, dann könnte man zum Beispiel Einfluss haben auf Probleme im Zusammenhang mit Eierstöcken bei einer Frau. Und die Kraft, die da am Wirken ist, das ist eben diese vereinigende Kraft im ganzen Kosmos, die alles durchströmt und die eben diese Spiegelbilder miteinander verbindet. Darum kann man da Verbindungen herstellen. Oder, dann wird gesagt, die Iris, das Farbige in unseren Augen, das sei auch ein Mikrokosmos. Und darum könne man an der Feinstrukturierung dieser Farben im Auge, könne man bestimmte Krankheiten erkennen. Also auch da wieder spielt diese Makrokosmos-Lehre eine grundlegende Rolle. Dann aber spielt es auch eine Rolle in der Akupunktur, in der chinesischen Medizin. Da wird gesagt, eben, dass der ganze Kosmos bildet eine Einheit und über bestimmte Linien, Meridiane, die den Kosmos durchfließen, da gehe diese Lebenskraft Qi hindurch. Und diese Meridiane gehen angeblich auch durch alle menschlichen Körper durch. Und nun, wenn diese Lebensenergie an einem Ort auf diesen Bahnen blockiert ist, dann wird der Mensch krank. Und da müsste man eben den freien Fluss der Lebensenergie wieder freikriegen. Und das könne man durch Einstecken von Nadeln in diesen Linien bewirken. Das ist die Grundlage für die Akupunktur. Und so könnte man also weiterfahren und alle möglichen alternativen Heilmethoden erklären. Die gehen immer wieder zurück auf dieses Grundprinzip. Alles ist eins. Der Mensch selber ist eine Einheit mit der Natur. Und in dieser Einheit ist eben das Göttliche vorhanden und die göttliche Energie und die fließt und verbindet die einzelnen Teile miteinander. Nun, ein zweites Grundprinzip ist das Prinzip der Passivität. Okkultisten oder eben Vertreter aller dieser Religionen der Menschen in dieser Welt behaupten, dass der Mensch, um seine Einheit mit dem Kosmos und den kosmischen Kräften erleben zu können, in einen Zustand der Passivität versetzt werden müsse. Der Geist des Menschen müsse dabei passiv gemacht bzw. völlig ausgeschaltet werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, werden unzählige verschiedene Methoden angeboten. So zum Beispiel Yoga. Das sind eben keine Gymnastikübungen. Man kann den Unterschied sehr schnell merken. Im Yoga, da werden alle Übungen ganz langsam ausgeübt. Da darf nichts irgendwie im Tempo geschehen. Ganz langsam. Und man geht bis in eine Schmerzstellung. Und dann verharrt man in der Schmerzstellung. In der Gymnastik gehen wir bis zur Schmerzstellung und dann zurück. Man verharrt nicht in der Schmerzstellung, ja? Ist auch nicht gesund, abgesehen davon. Aber diese Übungen sind so eingerichtet, dass sie mit der Zeit den Geist des Menschen in einen passiven Zustand bringen lassen. Und darum nach langen Übungen mit Yoga kann man dann den Zustand erreichen, wo man Visionen bekommt. Das gehört dann zu den Oberstufen des Yoga. Aber andere Methoden, die angeboten werden, Meditation, wo eben auch der Geist des Menschen entleert wird. Im Hinduismus zum Beispiel macht man das mit Mantras, also mit Wörtern oder ganz kurzen Sätzen, die ständig wiederholt werden müssen. Und das wirkt dann eben einschläfernd auf den Geist, macht den Geist passiv. Das kann man natürlich auch erreichen mit Drogen. Darum spielten die Drogen auch bei den Indianern in ihren Religionen eine wichtige Rolle, um eben diese Einheit mit dem Weltgeist zu erreichen. Dann Hypnose, autogenes Training, diverse Atemübungen. Alles das soll helfen, den Geist des Menschen passiv zu machen. In Afrika hat man erkannt, da macht man es nicht mit Mantras, sondern mit ständigem, gleichmäßigen Klopfen des Tamtams. Das bewirkt genau das Gleiche, eine Passivität des Geistes. Und damit dann den Einstieg in die Trance, also in den rauschhaften Zustand. Mit der Lehre, dass alles eine Einheit sei und dass diese Einheit erfahren werden soll, wird also die Passivität als etwas ganz Wichtiges angepriesen. Und bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das Prinzip der Passivität in allen Religionen eine bedeutende Rolle spielt, aber dem biblischen Christentum ist das fremd. Mehr noch, die Bibel verurteilt vehement Passivität. Ich war in Markus 13, 37, sagt der Herr Jesus, wachet. Und in 2. Timotheus 4, Vers 5, können wir das kurz aufschlagen. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Es geht mir um den Befehl, du aber sei nüchtern in allem. Wir haben da das Wort Nepho auf Griechisch. In dem Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Griechischen des Neuen Testaments steht bei Nepho, Nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit. Nicht wahr? Timotheus hatte kein Problem mit Alkohol. Im ersten Brief musste ja Paulus sagen, gebrauche ein wenig Wein, um deines häufigen Unwohlseins willen. Und jetzt sagt er hier im zweiten Brief, du aber sei nüchtern in allem. Und hier wird also ganz klar jegliche Einschränkung des Bewusstseins verurteilt. Und wir sehen, dass diese Dinge, die so typisch sind für alle Religionen der Menschen in dieser Welt, die wollte der Satan eben auch ins Christentum hineinbringen. Und darum finden wir schon im Mittelalter, im Mönchstum, diese Übungen, die eben zu mystischen Erfahrungen führten, dass die Mönche in den Klöstern Visionen hatten und Erscheinungen und so weiter. Aber das geht genau auf der gleichen Basis mit dieser Passivität des Geistes, die man da trainiert. Und in der charismatischen Bewegung ist genau das Gleiche. Und da sehen wir, das ist etwas ganz Fremdes, was typisch ist für die falschen Religionen, das da ins Christentum hineingekommen ist. Und wir wissen auch, welche Methoden da verwendet werden. Zum Beispiel das monotone Tamtam als Schlagzeug spielt eine ganz wichtige Rolle. In solchen charismatischen Veranstaltungen muss man sich mal überlegen, was da geschehen würde, wenn das Tamtam fehlen würde. Also mir hat einmal ein junger Mann gesagt, der in eine ganz ausgesprochene Rockmusikgemeinde ging, wenn die Band nicht hätten, dann wäre die Kirche nichts. Und das hängt davon ab, damit überhaupt die ganze Stimmung des Abhebens und des Abfahrens überhaupt erreicht werden kann. Und da sehen wir also in den alternativen Heilmethoden, Da haben wir einerseits solche Methoden, die eben direkt aufbauen auf dieser Mikro-Makrokosmos-Lehre. Wie ich jetzt erklärt habe, zum Beispiel in der Akupunktur oder in der Homöopathie. Dort geht es auch darum, man nimmt einen Wirkstoff in der Natur und verdünnt den. Und dann wird der nochmals verdünnt und nochmals verdünnt und nochmals verdünnt, bis dann Verdünnungen erreicht werden, die man eigentlich als Moleküle gar nicht mehr nachweisen könnte. Und dann wird gesagt, und jetzt entfaltet das die größte Wirkung. Warum? Ja, weil Samuel Hahnemann, selbst ein Arzt und Esoteriker, gelehrt hat, durch diese Methode des Verdünnens erreichen wir eine Potenzierung, das heißt eine Verstärkung der Lebensenergie, die in der Natur und in der bestimmten Pflanze vorhanden ist. Also es geht da nicht darum, dass bestimmte Moleküle nachweislich so und so auf den Körper wirken, wie in der Schulmedizin, sondern es geht darum, dass durch die Verdünnung, dass immer weniger da ist von dem Stoff, das Feingeistige, wie gesagt wird, freigelegt wird. Und da spielt eben diese Lehre eine grundlegende Rolle. Alles ist eine Einheit, alles wird durchflossen von geistigen Energien. Und in Methoden wie Hypnose und so weiter, dort haben wir dann die Anwendung der Passivität. Oder wenn man Yoga verwendet, um bestimmte psychische Krankheiten behandeln zu wollen, dann haben wir genau eben dieses Grundprinzip der Passivität. Manchmal haben wir gefragt, ja, aber könnte ich nicht Yoga-Übungen machen? Ich habe ja nichts zu tun mit Hinduismus, ich glaube überhaupt nichts davon. Nun, Rabbi Nadrat Maharaj ist vielleicht manchen ein Begriff, das war ein ehemaliger Guru, der hat ja das Buch geschrieben, Der Tod eines Guru. Sehr zu empfehlen, weil er darin beschreibt, wie er früher als Guru auf Trinidad von den Dorfgenossen angebetet wurde, als ein Gott. Und er selber hat sich im Spiegel angebetet, eben weil er sich als Gott betrachtete, eins mit dem ganzen Kosmos, der eben göttlich ist. Aber er schreibt darin, im tiefsten wusste ich, Rabbi, du lügst. Du bist ein Geschöpf. Du bist nicht ein Gott. Und das wusste er schon, bevor er mit dem Evangelium, mit der Bibel konfrontiert wurde. Aber später ist er mit dem Evangelium konfrontiert worden und hat sich wirklich bekehren können. Und dieser Mann sagt, Yoga-Übungen kann man auch nicht als eine Art Gymnastik verwenden. Das ist so mit dem Hinduismus verwoben, das kann man nicht absondern. Genauso wie wir das auch von der Akupunktur sagen müssen, die ganze Lehre ist dermaßen mit der Lehre des Taoismus verbunden, man kann das nicht separieren und sagen, ja, ich glaube nicht an solches Zeugs, aber, ja gut, dann muss man fragen, ja, und was sind denn das für Meridiane? Ja, sind das die Nervenbahnen? Nein. Man hat versucht, das natürlich zu erklären, es ist nie gelungen. Genauso mit der Fußreflexzonenmassage, man hat versucht, ja, das wirkt dann eben über die Nervenbahnen darauf, ja, wenn man die Füße reibt, das geht so für einen Physiotherapeuten akzeptabel bis zu den Knien, ja. Aber wenn man da bestimmte Organe damit betreffen will, ist völlig ohne Grundlage. Das ist nur durch die esoterische Lehre erklärbar. Und darum muss man sagen, für Christen absolut unakzeptabel. Und wir haben eine wichtige Belehrung in 1. Korinther 10 diesbezüglich. Die Korinther lebten ja in einer ganz esoterischen Umwelt. Die Stadt war voller Götzen. Sogar auf dem Markt wurde Götzenopferfleisch verkauft. Überall konnte man mit der Abgötterei konfrontiert werden. Und in 1. Korinther 10, Vers 19 lesen wir: Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Tisches der Dämonen. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht, sind wir etwas stärker als er? Also ein ganz klares Gebot: Wir dürfen keine Gemeinschaft haben mit Dämonen. Und darum müssen wir alle Methoden, die eben aus einem solchen Hintergrund kommen, müssen wir ablehnen. Aber auf der anderen Seite, das, was wir von der Bibel her ganz klar sagen können, das entspricht einer Forschungsarbeit, die den biblischen Grundlagen entsprechen. Das dürfen wir mit Gebet verbunden aus Gottes Hand dankbar annehmen. Und ich habe natürlich jetzt nur einige bestimmte Heilmethoden namentlich genannt. Die Listen könnte man jetzt ganz beliebig erweitern. Aber wenn ich jetzt alles aufgezählt habe, was es bis heute gibt, morgen gibt es schon wieder neue. Nun ist es eben wichtig, dass wir die Grundprinzipien verstehen, dass wir auch Dinge, die es im Moment noch nicht gibt, mit einem bestimmten Namen, dass wir die auch beurteilen können. Das ist so ähnlich wie bei den Virenprogrammen. Die ganz guten Virenprogramme für Computer, die sind so eingerichtet, dass die auch reagieren auf neue Viren, die es gar noch nicht gegeben hat gestern. Und da sind also schon gewisse Faktoren drin, wie man etwas Neues, das gefährlich ist, erkennen kann. Und so müssen wir die biblischen Grundlagen nehmen. Sobald in einer Methode gesprochen wird über Lebensenergien, Kräfte, die fließen, oder über Energiebahnen, so wird Rotlicht. Also, da heißt es in der Schule, wir machen kinesiologische Übungen. Das tönt ja sogar ein bisschen wissenschaftlich, nicht wahr? Und zwar ist es so, erklärt die Lehrerin, wir haben zwei Gehirnhälften. Die eine Gehirnhälfte ist eher auf das rationale Denken aus und die andere eher auf das so gefühlsmäßige, auf das assoziative. Und nun ist es wichtig, wir müssen diese beiden Hälften wieder miteinander verbinden. Und dann können auch eben die Lebensenergien besser fließen und wir fühlen uns besser und wir können auch, man kann auch Störungen dadurch heilen und so. Jetzt klingt manches so wissenschaftlich. Natürlich gibt es zwei Gehirnhälften und die funktionieren ein bisschen anders. Aber sobald man hört, da fließen Energien, wissen wir, woher das Ganze kommt. Und es ist alles nur pseudowissenschaftlich. Wenn man das also medizinisch nachprüfen will, muss man sagen, es ist völliger Unsinn. Völliger Unsinn. Aber so wollen die uns blöffen, weil sie es präsentieren, wie wenn es Wissenschaft, den wissenschaftlichen Kriterien entsprechen würde. Dabei sind dahinter diese esoterischen Lehren von Kraftströmen, die man fördern muss durch ganz bestimmte Übungen. Und sobald etwas zu tun hat mit Passivität auslösen. Kindergarten, sagt die Lehrerin, so, jetzt liegen wir mal alle ganz gemütlich auf dem Boden und jetzt schließt ihr die Augen, jetzt machen wir miteinander eine Reise. Jetzt stellt euch vor, wir sind, und dann wird sie plötzlich in der Stimme ganz anders, so langsam, aha, so wie im Yoga, wo man ganz beruhigend, oder bei den gregorianischen Gesängen, habe ich ja gestern auch erklärt, da ist ja das Mystische auch hineingekommen, ganz monoton, so dass eben eine Passivität des Geistes erreicht wird. Da merken wir, aha, da ist das Prinzip der Passivität, soll erreicht werden. Und wenn dann die Mutter kommt in die Schule, oder warum nicht auch mal der Vater, was ist das, was Sie da machen? Ach, das hat mit der Esoterik nichts zu tun. Ja, wieso machen Sie denn das? Ja, wissen Sie, die Kinder sind so unruhig und das ist mit dem Fernsehen heute, so mit dem Computerspielen und damit kann man sie effektiv wieder beruhigen. Ja, da kann man schon ein bisschen beruhigen. Aber auf Mit was für einem Preis? Was steckt dahinter? Und so können wir das eben sehr gut aufdecken, wenn wir diese Grundprinzipien verstanden haben. Man sagt, alles sei eins, eines widerspiegelt das andere, da fließen Energien herum. Und auf der anderen Seite alles, was irgendwie mit Passivität des Geistes zu tun hat. Da können wir sofort die roten Lampen aufleuchten lassen und die Bremse anziehen. Und so sind wir eben nicht einfach blindem Schicksal überlassen worden, sondern das Wort Gottes gibt uns die Grundlagen, um zu prüfen und eben diese falschen Gedankengänge aufzudecken und sogar zu zerstören. Ich möchte abschließend noch ein Wort lesen aus 2. Korinther 10. Vers 3. Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Das gibt uns klare Anweisung. Wir sind in einem Kampf, wir sind in einer Auseinandersetzung drin, aber wir haben göttliche Waffen des Wortes Gottes, wo wir erklären können, nein, diese Dinge haben nichts zu tun mit dem Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat. Das ist nicht ein Gott, der Teil der Natur ist, sondern der am Anfang alles erschaffen hat. Es ist sein Werk und wir freuen uns an diesem Werk, aber verehren tun wir nur den Schöpfer und nicht die Natur.